Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14. August 2011 zum Thema Verzögerung der Zeit. Zu Gast ist Peter Händler, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für Philosophie. Gastgeber ist Klaus Puttinger.
Schönen guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ist das Mikrofon in Ordnung? Sind wir zu laut? Geht's? Passt, wunderbar. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Kepler Salons an diesem doch sehr schönen Tag. Unglaublich, dass sich doch so viele Leute finden, wahrscheinlich am schönsten Tag des Jahres, hier zu sein. Ein bisschen versüßen können wir Ihnen sozusagen die Absenz vom Badebetrieb, indem wir ein Butterbrot Ihnen anbieten können und ein Kaffee. Der Kaffee gesponsert vom Verein Freunde Kepler Salon. Das Butterbrot kommt vom Mauracher Hof. Die Butter von der Biermolkerei Lembach. Also hinten bitte bedienen Sie sich anschließend oder auch während der Veranstaltung, wenn Sie leise sind. Ich darf hinweisen auf das Gästebuch, das hinten aufliegt. Bitte schauen Sie sich das an. Wie immer der Hinweis auf unsere Audioaufnahme. Wenn Sie so lieb sind, bitte, wenn Sie das Mikrofon gereicht bekommen in der Diskussion, sprechen Sie da hinein. Wir zeichnen das auf, um das dann auf der Webseite des Kepler Salons zu veröffentlichen. Wenn Sie da nicht hineinsprechen, haben wir Ihre Wertestimme nicht auf Band. Ja, ich freue mich heute hier zu sein, ganz besonders. Mein Name ist Klaus Puttinger, Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Insbesondere, weil es auch schon jetzt ein paar Jahre her ist, da ich den Herrn Professor Peter Händler interviewen durfte beim Jahrestreffen des Vereins zur Verzögerung der Zeit, damals in Wagrain. Auch heuer wieder ist das in Wagrain, wie ich gehört habe. Informieren Sie sich unter www.zeitverein.com, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, Professor Peter Händler vom Institut für Philosophie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, mittlerweile emeritiert, war Gründer des Vereins zur Verzögerung der Zeit, ist Gründer, gegründet wurde er vor 21 Jahren, mittlerweile 1990. Herr Professor Händler war Rektor der Universität, später hat er den Vorsitz des Senats inne gehabt und ich freue mich ganz, ganz besonders heute über Ihre Ausführungen. Bitte sehr, Herr Professor.
Ja, danke für die nette Einleitung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so offensichtlich raumfüllend gekommen sind an so einem schönen Tag. Wir haben ja daran gezweifelt, ob bei der heurigen Wettersituation, dass dieser Tag nicht verführt, woanders zu sein. Ja, was soll ich Ihnen jetzt einleitend sagen? Es gibt dieses Thema, ist ja unendlich. Ich beginne vielleicht mit einer Frage an Sie. Einen anderen Start mache ich hier nicht, aber manchmal habe ich das schon so einen Vortrag begonnen. Sie laden mich ein, dass ich jetzt mit meinen Ausführungen beginne und ich beginne nicht. Na? Ja. Und wenn ich das so einleite, ist ja der Gag schon weg. Ne? Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das so, wenn so 5, 6
So ist es mit der Technik, ne? Sie schenkt uns Zeit, oder?
Also, so bei 800 Leuten bin ich stehen geblieben, nicht? Und bei der Unruhe und ich. No, ich mache es nie länger als maximal 3 Minuten. Ja, aber Sie glauben gar nicht, wie lang das empfunden wird, diese Zeit. Und dann frage ich, ja, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Und dann kriege ich die ganze Bandbreite, und das ist der bestvorbereitetste Vortrag. Ich brauche das nur aufnehmen. Die einen sagen, ja, diese blöden Tricks da, das ist ja Gruppendynamik und so. Nicht? Und so leicht möchte man mein Geld verdienen, nicht? Ja, sagen andere. Andere am anderen Pol sagen, jetzt war ich schon so oft in diesem Raum, ich habe mich das erste Mal jetzt wirklich gesehen. Ja, jetzt habe ich mich umgeschaut, das Keplerraum, das sind schöne Traversen da, ja, sehe ich erst. Also der gesamte Umgang mit Ungeduld und meditativer Annahme von Zeit kommt da, das mache ich aber hier nicht, sondern ich frage Sie jetzt einmal, wer hat eine digitale Uhr? Also eine nicht mit einem Zifferblatt, wo der Zeiger geht, sondern wo die Zahlen, nicht? Handy gibt nichts. Also wer hat? Einer. Nur, das brauchen Sie nicht genieren. Aber sehen Sie, das ist das Seltsame, weil es gab eine Zeit, wo diese digitalen Uhren ja sehr modern waren und sehr viel gekauft, also wo die Ziffern, ne? So die Sekunden, zack, 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 zerhackte Zeit. Das hat sie nicht durchgesetzt. Das bleibt bei den Uhren, wo der Zeiger rundherum geht und wo sich eine Figur wieder schließt. Das ist uns scheint angenehmer. Entspricht auch so dem Rhythmus der Jahreszeiten. Und es gab ja eine Zeit, wo man überhaupt von Geschichte nichts gewusst hat, die Zukunft schon gar nicht, sondern wo man eine Freude gehabt hat an der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Ja? Und das war schön, dass immer wieder dasselbe kommt, Gott sei Dank. Und man war sehr nervös, wenn einmal das nicht eingetreten ist und hat ganze Religionen entwickelt, damit sich das Gleiche wiederholt. In diesen Zeiten, Religionszeiten, in diesen Zeiten war natürlich die Natur auch für Überraschungen gut. Also so Vulkanausbrüche, man weiß nicht, was die so vorhat mit den Menschen. Und daher musste man, und man wusste auch gar nicht, ob die Sonne am nächsten Tag noch aufgeht. Also sicher war das nicht. Und deshalb waren Sonnenfinsternisse eine Katastrophe. Ja? Weil war Weltuntergangsstimmung. Und weil hier links ist, der Stifter, der berühmte Dichter, den ich sehr schätze, hat über Sonnenfinsternis in Wien geschrieben. Schauen Sie sich das einmal an. Da kommt noch diese ganze atavistische Angst raus. Diese, wer weiß, geht's morgen noch auf. Und deshalb hat man im Übrigen Sonnenheiligtümer gemacht, weil mit der Sonne selber kann man nicht reden, aber mit einem Sonnengott schon. Oder einer Göttin, ja, da diese Ansprechpartner. Und wenn Sie nach Mexiko fahren, in Yucatan, also in den, da finden Sie so Tempel mitten im Urwald, ganz seltsam, nicht? Denken Sie, was haben Sie da im Urwald mit den Tempeln vor? Ja, das waren Sonnenbeobachtungsstellen, damit man sie nicht verliert, nicht? Und heute heißen noch die Sonnen Beobachtungsstellen, wie Sie wissen, Observatorien. Ja? Die dürfen uns nicht verloren gehen. Die gehört observiert, die Sonne. Gehört observiert. Und wenn Sie schauen, was die Astronomen machen, die machen wirklich nichts anderes als das Beobachten und dann geben sie es der nächsten Beobachtungsstelle weiter, quer um die Welt herum. Ja, also das nur mal zur Einleitung und es freut mich, dass Sie alle die runden Zifferblätter nach wie vor haben. Der Verein wurde zitiert. Ich werde Ihnen vielleicht einige Erlebnisse von mir sagen, die mich veranlasst haben, da so in diese Richtung vereinsmäßig. Weil das Verein ist ja zwar österreichische Krankheit, aber in gewissem Sinn kostet der Verein Zeit. Ne? Das war ja auch nicht unbedingt ein blödes Paradox. Man gründet einen Verein zur Verzögerung Zeit und der kostet dann im Vorstand einige Zeit. Ne? Das ist irgendwie paradox. Ja, aber was waren die Gründe? Es gab viele Gründe, aber bei mir hat das schon in der Schule begonnen, in der Mittelschule, im Gymnasium. Und da gab es damals, war ja noch strenge Zeit, Lehrer, die mit dem Aufsatzheft, deutscher Aufsatz, rein in die Klasse, es war unvorbereitet, ja, Hefte ausgeteilt und jetzt schreibt es einen Aufsatz. Und da gab es die Besinnungsaufsätze. So, der Tropfen fällt vom Blatt. Und dann hast du müssen dazu was schreiben. Na gut. Ich habe mich besonnen. Doch, wie kann man das angehen, wie kann man das schreiben? Und die Zeit ist immer länger geworden, nicht? Bis ich nach 20 Minuten ungefähr mal gedacht habe, so könnte man das machen. Und meine Aufsätze waren aus diesem Grund lauter unvollendete. Hätte ich nicht damals einen Deutschlehrer gehabt, der aus meinen Unvollendeten geschlossen hat, was da hätte noch sein können, hätte ich allebei nicht genügend gekriegt. Aber das war sehr entgegenkommend. Und ich war eigentlich erstaunt, dass andere da so gleich losschreiben können. Also ich konnte es nicht. Und dann habe ich gedacht, Besinnung bedarf doch einiger Zeit. Dann haben wir die Schule so näher angesehen, also Sie merken, ich habe da so noch gewisse Erinnerungen wie jeder von uns. Und da sehen Sie diese getaktete Zeit, ja, aus der Maria-Theresianischen Disziplinierung kommt das noch, nicht? Eine Stunde, 30 Stunden, auf die nächste. Ja, Sie können sich ja vorstellen, wie das ist. Erste Stunde Mathematik, kriegen Sie eine Schularbeit zurück, nicht genügend. Zweite Stunde Karl der Große. Dazwischen 5 Minuten Pause, wo man sich ein bisschen austoben muss, wenn man die ganze Zeit gesessen ist. Können Sie sich vorstellen, wie so dieses nicht genügend den Karl den Großen begeistern lässt. Ja? Also, und das geht so. In diesem also eine völlig verrückte Zeiteinteilung, wenn man das Verhältnis von Wissen, Identifikation mit Wissen, Begeisterung, Motivation irgendwie in eine Verbindung bringen will. Und das ist ja auch einer der Gründe, wieso eigentlich keine wirkliche Motivation in den Schulen aufkommt. Man kann das nicht vorarbeiten. Es gibt auch keine wirklichen Übergänge. Es gäbe ja in den Schulen Projektmanagement zum Beispiel. Also Teamarbeit und so weiter. Ja, Projekt. Aber es wird nicht wirklich wahrgenommen, weil die Tradition das scheint nicht erlaubt. Weil ich gesagt habe, Pausen und Übergänge. Damit wird es schon wieder mal ernster. Es gab in der Wirtschaft, die ja auch mit für Zeitverdichtungen verantwortlich ist, wer darauf noch zurückkommen, gab es früher sowas wie Kantinen oder so Raucherecken oder so. Das ist alles dem Rotstift und der Raucherhysterie zum Opfer gefallen. Also es gibt immer weniger Pausen. Und wir kennen, wenn es immer weniger Pausen gibt, das Problem der Übergangsüberlagerung. Das heißt, man erlebt irgendwas und die Menschen leben, denken Sie an die Uhr, szenisch. Ja? Also die Rhythmen des Lebens, des Lebendigen, sind andere als die der Uhr. Wir verhalten uns nicht so wie eine Maschine. Nicht? In Afrika, sagen es die Europäer, die spinnen ja, die richten ihre Zeit nach einer Maschine. Die gehen essen, wenn es 12:30 ist und nicht, wenn sie einen Hunger haben. Dann haben sie ein Arbeitsessen und wissen gar nicht, was sie gegessen haben nachher. Also, aber in Afrika gibt es andere Probleme. Das ist nicht zu idealisieren. Ja, diese Übergangsphänomene, nicht? Also die Überlagerungen. Sie leben in einer Szene und schon im Nu die nächste. Nicht? Also unsere Kalender sind ja so ausgestattet, dass faktisch ein Termin nach dem anderen kommt und dazwischen gibt es nichts. Keine Pausen. Oder wenige. Meistens, nicht? Da gibt es ja diese Time-Ordner da, wo man den ganzen Tag zwangshaft durchorganisiert. Nicht? Dann kommt der falsche Anruf rein, dann kann man eh alles über den Haufen schmeißen. Also das sind ja die technologischen Bewältigungen, die nicht funktionieren, diese Frage. Also die Überlagerungen sind problematisch, weil man den Rest einer vorhergehenden Szene in die nächste mitnimmt und nicht ganz da ist. Außer man ist wirklich ein Konzentrationswunder. Ja? Und dieses Nachhängen. Und ich sage Ihnen jetzt eine reale Konsequenz. Das heißt ja, in der letzten Zeit im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung im Kapitalismus ist das Klima rauer geworden. Ein Grund ist sicher der. Hauptgründe sind Angst vor Arbeitsplatzverlust und ähnlichem. Aber ein Grund ist auch, dass man nicht mehr, also so Kaffeepausen, wird nicht gern gesehen. Diese Pausen waren dazu da, dass man in den Zwischenzeiten die Möglichkeit hatte, aufzuarbeiten. Also was da gerade passiert ist, in der Sitzung zum Kollegen zu gehen und zu sagen, also pass auf, wie kommt dir das vor, was hast du jetzt erlebt? Und das entlastet. Und wenn man das nicht hat, kommt man mit seinem ganzen Grant oder auch positiven Gefühl, je nachdem, wiederum in die Arbeit rein und übertragt das in die Sache. Und daher wird unendlich lang diskutiert und so, weil man das nicht los wird, was man hier eigentlich permanent erlebt. Übergangsphänomen. Und das ist übrigens gleich ein individueller Ratschlag, den man individuell auch befolgen kann. Den Versuch zu machen, sich möglichst Pausen rauszuholen. Die müssen gar nicht sehr lang sein. Oder wenn Sie einen sehr stressigen Tag gehabt haben, weiß jeder von uns ist nicht, auch wenn es spät war, ist nicht gescheit, gleich ins Bett zu gehen und schlafen zu wollen, sondern eine Zwischenzeit. einzuschalten. Und jetzt sage ich Ihnen ein ganz paradoxes Beispiel noch. Die Medizin kennt ja heutzutage so etwas wie die Urlaubsdepression. Ja, das ist also ein bekanntes Phänomen. Hängt einerseits damit zusammen, dass man die freie Urlaubszeit emotionell überdeterminiert, also überbesetzt, positiv, ja, und dann enttäuscht wird. Ist eine Seite. Ne? Also so Ehen, die knapp auseinandergehen, versuchen einmal wieder dorthin zu fahren, wo es einmal war, und es hat halt nicht geholfen. Nicht? Also das ist also eine. Aber eine andere Form ist die, von der ich gerade gesprochen habe. Sie müssen sich vorstellen, Arbeitsstress, dann Last-Minute-Flug nach Mauritius, womöglich, die Urlaube werden immer kürzer, also über 4-5 Tage. Und dann kommt man in Mauritius an, dann sieht man ein Hotel und Strandkorb, Strandkorb, Strandkorb. Sie können sich vorstellen, aus einer verdichteten Zeit plötzlich in ein Nichts. Das schaffen die wenigsten oder viele nicht. Ja, das ist plötzliche Übergang. Daher haben die Hotels schon lange sich angewöhnt, Animationsprogramme also inszenieren, wo Erwachsene wie kleine Kinder herumhupfen und Hauptsache, ja, also so richtig in die Regression hineinfallen, Hauptsache Geschichte was. Oder gleich sich bei der Rezeption erkundigen nach den nächsten Reisen, die es da gibt in die Umgebung, damit was, also Unruhe bleibt. Oder, jetzt haben wir ja schon wieder die ganze Zeit den Stau von zwischen Salzburg und Villach. Ne? Das ist ja, jetzt ist mit der zweiten Röhre ist schon wieder ein bisschen besser, dafür haben sie andere wieder zugesperrt. Also das wird ja nie richtig saniert werden können, glaube ich. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Ne? Das gibt es in Amerika den Spruch. Und das Interessante, wenn wir befragen, wie das mit dem Stau eigentlich ist, und zu unserem großen Erstaunen, war die überwiegende Mehrheit gar nicht böse. Ja? Die haben das ganz gut, sich darauf eingestellt, stoische Parkplätze, da haben sie Campingdinge aufgestellt, die Kinder haben Fußball gespielt, Freundschaften fürs Leben wurden geschlossen. Und der Übergang zur Adria, Standkopf, Standkopf, war ein längerer. Also der Übergang ist gar nicht so schlimm, wie man das immer glaubt. Denn man könnte sagen, man muss ja nicht an dem Samstag fahren. Nicht? Das ist ja ein Blödsinn mit den Hotels. Also das ist das Phänomen Übergang. Und ich könnte jetzt da so weiter plaudern, aber Sie sind ja auch an meiner wissenschaftlichen Expertise interessiert und daher wäre ich jetzt ein bisschen ernster und sage, woher kommt denn eigentlich dieser Zeitverdichtungsdruck? An sich hat es der Goethe schon gesagt. Das ist nichts Neues. Nicht? Er hat vom veloziferischen Zeitalter gesprochen und hat das in Verbindung gebracht mit dem Fortschrittsgedanken und dem damit verbundenen Zukunftsperspektiven. Nicht? Eigentlich ist der Fortschritt dadurch definiert, dass in der Zukunft immer alles besser ist. Also muss man möglichst schnell hin in diese Zukunft. Die Zukunft hat man übrigens erst im 17. Jahrhundert erfunden. Ja, also die gab es vorher nicht. Diese Art von Zukunft, diese ins Unendliche gehende, offene Zukunft, die gab es nicht. Die war bei Gott. Ja, und das ist ganz was anderes. Also diese Zukunft, diese Öffnung der Zukunft zusammen mit Fortschritt hat der Goethe schon festgestellt, das muss in die Beschleunigung führen, weil man eigentlich immer, und ja, das ist eh klar, brauche ich gar nicht weiter erläutern, der Goethe hat natürlich recht gehabt, und Sie können auch, um die Sache noch ernst zu nehmen, was ist unser Phänomen, mit diese Zukunft hereinzuholen, möglichst in die Gegenwart, das ist unser Kreditwesen. Also die, jetzt wissen Sie, woher diese ganze Gier kommt. Ne? Die Gier, angebliche Gier der Menschen, ist sich Zukunft in die Gegenwart hereinzukaufen. Ja? Also möglichst in, ja, ist nachvollziehbar. Nicht? Weil da gibt es welche, die haben Geld, die brauchen es nicht. Da gibt es welche, die wollen sich irgendwas anschaffen für die Zukunft, holen sich die Kredite Und die wenigsten Menschen wissen, was Zinseszinsrechnungen sind. Im Übrigen wird ihnen auch an der Bank nicht so genau verraten, dass das eigentlich das Doppelte ist von der Summe und nicht nur die 7% oder 6 oder 5. Also eine spannende Sache, wie das gehandhabt wird. Und einer eben dieser Gründe für Beschleunigung ist unsere gesamte neuzeitliche Ideologie, die jetzt zu Ende geht. Warum? Nicht nur, weil wir technisch kritisch geworden sind und so, sondern weil da plötzlich so eine Idee von Nachhaltigkeit aufkommt. Und was sagt der Brundtland-Report? Sie kennen das von der norwegischen Ministerin, die gesagt haben, wir sollten so wirtschaften oder so handeln auch, dass wir nicht die Reserven der Zukunft unserer Generationen verbrauchen. Das heißt aber, den zukünftigen Generationen im Klartext heißt, es sollte nicht schlechter gehen wie uns. Und allein das verändert völlig die Perspektive, weil früher hat es geheißen, den Kindern muss besser gehen. Jetzt erfahren wir durch dieses Thema Nachhaltigkeit eine ganz andere Perspektive, die uns auch sagt, dass uns eigentlich sehr gut geht. Und die Frage ist, ob nicht zu gut. Die steht ja da im Hintergrund auch. Und im Rahmen dieses zukunftsöffnenden Fortschrittsgedankens ist natürlich der Mensch auch immer imperfekt. Ja? Also dieses Gefühl, es sollte ja immer besser werden, haben sie übrigens durchlaufend, auch in dem, was Produktion heißt. Das Neue ist das Bessere. Wäre ja deppert, wenn man was produziert, was nicht das Bessere ist. Und vielfach ist es auch so. Aber dahinter steckt auch eine Ideologie, dass das Neue sozusagen schon automatisch das Bessere ist. Wenn man sagt, das ist was Neues, denkt jeder, das ist das Bessere. Ich habe so viele Reformen erlebt, wo die nur bläder waren, wie das, was vorher war, dass ich am Neuen auch nachzudenken immer wieder begonnen habe.
Wir haben Zeit.
Haben wir ein bisschen? Ja. Also das war schon von Goethe her, aber ich komme jetzt auf die Gegenwart und werde Ihnen einige Hintergründe für die Beschleunigung und vielleicht kann man dann auch da sehen, wie man ansetzt. Also von der Ökonomie war schon die Rede. Es ist ganz klar, betriebswirtschaftlich gewinnt der am Markt, der mit seinem Produkt schneller da ist als der andere. Und womöglich billiger. Also da ist eine innere Beschleunigung angesagt, wenn es nur um die rein betriebswirtschaftliche Logik geht. Und tatsächlich kommt ja auch der Zeitverdichtungsdruck kommt natürlich aus der ökonomischen Dominanz. Ich sage, für die Betriebswirte, für die Unternehmen akzeptieren wir es halt. Aber der Witz ist, dass ja das ökonomische System das Bestimmende ist. Ökonomie und Technologie sind die Systeme, die unsere gesamte Gesellschaft durchwachsen. Und jetzt können Sie schauen, wo Sie hinschauen heute, vor längerem schon in die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft heißt zwar Wirtschaft, aber Lebendiges zu produzieren und damit umzugehen, ist ganz was anderes als Totes zu produzieren. Weil das Lebendige hat ihre eigenen zeitlichen Gesetze. Nicht? Und wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich umlegt, dann muss ein Schwein nach einem halben Jahr ein bestimmtes Gewicht haben, sonst rechnet sich's nicht. Und wann sich's aber rechnen soll und es hat das Gewicht nicht, dann muss man nachhelfen. Ja? Und nachhelfen heißt Kraftfutter und nachhelfen heißt Medikamente, damit sie das aushalten. Ich weiß auch, Oberösterreich, da habe ich gesagt, der Tiertransport von Scherding nach Wien, Schlachthof in St. Marx, hat geheißen der Schlafwagen. Warum? Weil man diese armen Viecher, damit sie die Reise überstehen und nicht einen Herzinfarkt kriegen, alle sediert hat. Ja, das müssen Sie sich einmal vorstellen. Und die Landwirtschaft, also das Lebendiges zu produzieren, unter den Gesetzen wirtschaftlich, das geht nicht. In der Toskana gibt es den schönen Spruch, du kannst noch so oft an der Olive zupfen, sie wird nicht früher reif. Ne? Und genau um das geht. Deshalb hat man den Bauern immer was gemacht, die lassen es die Natur für sich arbeiten, dafür kriegen sie nichts gezahlt. Ja, weil die Natur hat keinen Preis. Ja? Also wachsen lassen, da rausgehen und sagen, schau, es wächst. Ja? Das ist, wie soll das gehen? Und deshalb waren die Bauern seit den Bauernkriegen entweder hoch verschuldet oder hoch subventioniert oder beides zugleich. Ja? Hat nie in die Wirtschaft gepasst. Also, und jetzt können Sie jetzt durchspielen durch alle Gesellschaften. Derzeit haben wir den Uni-Bereich und den Gesundheitsbereich, der in die ökonomische, ich muss immer so lachen, das LKH Klagenfurt, um das als konkretes Beispiel zu bringen, ist ja im Moment sowieso total im Gerede und ein einziger Sauhaufen. Und man muss schon sagen, fahrlässig wird hier gemanagt, weil die guten Ärzte schauen, dass möglichst schnell wegkommen von diesem Klinik. Was ist passiert? Früher, es gibt ja in Organisationen immer unterschiedliche Bereiche. Also in der produktiven Wirtschaft werden Sie sehen, da gibt es einen Dauerkonflikt zwischen Produktion und Verkauf. Die einen wollen das Beste produzieren und das ist dann so teuer, dass es nicht verkaufbar ist. Und der Verkauf möchte möglichst schnell, er kann auch ein bisschen schlechter sein, tun wir halt noch besser. Nicht amerikanische Haltung. Also gibt, und in den Kliniken ist es so, dass früh, also haben sie auch Hierarchien. Das wird ja dann hierarchisch geordnet. Also wir haben den medizinischen Bereich, den medizinischen Hilfsbereich, den Pflegebereich und vor allem den Verwaltungsbereich. Früher war die Hierarchie eindeutig. Der Primar hat gewonnen, was der wollte, hat er gekriegt. Und wenn er es nicht gekriegt hat, hat er sie aufgekriegt. Ne? Und hat es gekriegt. Und was der Primar im Nebenspital hat, brauche ich auch. Ne? Weil, ist eh klar. So. Pflegedienst, naja, war ein bisschen drunter, ne? Weil das sind ja keine Wissenschaftler, die tun ja nur pflegen. Bei Pflegen ist was ganz anderes zeitrhythmisch, ne? Also ein Normwert zu eruieren im Labor, das ist einfach. Vergleichsweise zum Pflegen und die Selbstheilungskräfte aktivieren. Das ist ganz was anderes. Gut, deshalb ist auch nichts wert gewesen, eine Zeit lang. Der Grund, dass jetzt Pflegewissenschaften eingeführt werden. Ja, jetzt macht man es zur Wissenschaft, damit das auch. Und die letzten waren die Verwaltung. Die Verwaltung, die haben das machen müssen, was die anderen wollen. So. Und jetzt kommt die Ökonomisierung. Die Ökonomisierung sagt, passt auf, Deckelung, ihr kriegt es nicht so viel. Und außerdem werden wir jetzt euch auf die Finger schauen. Und die Verwaltung riecht Morgenluft und findet endlich eine Gelegenheit zur Rache. Denen werden wir es jetzt zeigen. Die müssen ausfüllen. Die müssen Statistiken machen. Die müssen genaue Buchführung machen. Ja, also, weil sonst kann man ja keine Kennzahlen. Ein Beispiel hat mein Primar erzählt, hat er gesagt, naja, was ist die Folge? Ich meine, ich fühle das nicht aus. Sicher nicht. Wer fühlt es aus? Die Turnusärzte. Weil er weiß, das ist die eigentlich ihre Praxis beim Krankenbett machen, sind die Zählen ausfüllen. Was dazu führt, dass wenn sie als praktische Ärzte rausgehen, natürlich nicht weiß Gott, wie gut ausgebildet sind, praktisch. Was sie unsicher macht und diese Unsicherheit dazu führt, dass alles, was zu ihnen kommt, klinisch abklären muss. Die schicken es wieder hin. Sie sehen ein ökonomischer Kreislauf, der letztlich zeigt, dass Dummheit nur noch mehr kostet. So, also ich spitze zusammen. Und schauen Sie jetzt einmal durch alle Bereiche durch. Ne? Also wo überall die Ökonomie, nicht? Also wir in den Universitäten, möchte, also da könnte jetzt eine Litanei anstimmen, was wir jetzt machen, wir müssen Wissensbilanzen legen, nicht schon das Wort, Wissensbilanzen. Nicht, da müssen wir rechnen, wie viel mal für Output orientiert. Nicht? Jetzt im Ranking zählt dann, was veröffentlicht wird, in den AA-Zeitschriften und so weiter und so weiter. Mich trifft es nicht mehr, aber unser Nachwuchs trifft es und das ist eine Katastrophe, so wie man. Das ist schrecklich. Also, Universitäten, Gesundheitswesen. medizinpraktischer, jeder praktische Arzt, der längere Anamnesen macht, dass er sich kümmert, also der alte Hausarzt, ist ökonomisch dumm, weil das kriegt er nicht zahlt. Ja? Ich beende das, also wirtschaftliche, das Problem ist, dass es überall durchsetzt. Zweites, die Technologie. Die Technologie, ich habe selber also ein iPad und so und freue mich darüber, aber die Technologie ist etwas, was indirekt zu Beschleunigungen zwingt. Ne? Ich sage nur zwei Beispiele. Das eine ist der Mailverkehr. Ne? Mails haben den metaphysischen Charakter, sofort beantwortet werden zu wollen. Ja? Und wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie gleich noch Mail geschickt. Ja? Keine Antwort, wieso? Ja? Früher bei einem Brief, nicht? Oh, oh, Brief. Mein Gott, der ist gar nicht angekommen, nicht? Das kann sein. Oder, ja, wissen Sie, unser Briefträger, der lässt öfter was verschwinden oder ist besoffen oder so. Man hat da x Möglichkeiten, sich im anonymen Raum zu verstecken. Das haben wir mit den Mails nicht mehr. Und dann gibt es noch ein Phänomen, auf das ich Sie aufmerksam machen muss, das mir übrigens schon aufgefallen ist, wie ich in Wien mich vereinsgründungsmäßig herumgetragen habe. Da gab es nämlich ein Café am Naschmarkt, da ist hinter der Bar gestanden, ein Spruch, ich lasse mich nicht hetzen, ich bin ja nicht auf der Flucht. So hat sich der auch benommen im Übrigen. Also, nachdem ich mich einmal, zweimal geärgert habe, habe ich nachgedacht und mir überlegt, was ist das eigentlich, was ist da die Wahrheit, da ist ja was Wahrheit dahinter. Und, also die zusammengefasste Wahrheit, hat schon der Mark Twain gesagt, als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengung. Ja, das ist jetzt ernst, das ist auch einer von dieser Beschleunigungsseite. Das ist in Gefahren, Angst- und Paniksituationen, oder wenn die Zukunft unsicher wird, dann erhöht man die Schlagzahl, anstatt dass man sich das anschaut. Schauen Sie jetzt unsere Krisenumgang, steht da drin in der Einladung, Krisenumgang, den wir jetzt haben. Das ist eine reine Katastrophe, entspricht unseren steinzeitlichen Verhaltensformen, die da sind. Erstens leugnen, ist ja gar nicht so schlimm. Das war eine lange Zeit, obwohl wir es schon gewusst haben, vor 10 Jahren. Zweite Form, Schuldige suchen. Die haben wir auch, so Banker, die also ganz besser sind. Ja, oder so ein Medal und so. Ja, ohne dass man hinschaut, was die Strukturen sind. Nicht? So wie der Schulmeister das perfekt macht, den ich sehr empfehlen kann. Drittens, Schicksal. Meine Kollegen, also die liebe ich, die Volkswirte. Nicht? Sagen immer, ja, Krisen, die kommen und gehen, das ist so im Kapitalismus. Nicht? Wo sie nur ihre eigene Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit im Grund drin verbergen, nicht in dieser angeblichen wissenschaftlichen Wahrheit. Und die letzte Reaktionsform ist schnell entscheiden. Möglichst rasch, Löcher stopfen und so. Und das tun wir da. Das tun nichts anderes, als diese vier Verhaltensformen durchführen, die Steinzeit. Und das ist auch physiologisch drin, nicht? Also bei Gefahren und Konflikten verdoppeln wir unsere Aktivitäten, ohne dass was rauskommt. Und Sie werden ja bemerken, unter Druck ist es manchmal so, Burnout, haben wir in der Pause geredet zuerst, die Menschen, um noch eh schon immer nachkommend was zu leisten, machen es noch mehr. Ja? Obwohl nichts rauskommt. Und denken, überlegen Sie, Sie haben auch schon Tage erlebt, wo Sie sich am Abend gefragt haben, na, was habe ich heute eigentlich getan? War unheimlich viel los, aber eigentlich was war denn das? Also,
viel langsam.
Dann sage ich Ihnen nur noch, ja, ich lasse mich gerne unterbrechen, das war jetzt das Ökonomische, das Technologische, ich könnte jetzt auch noch über das Handy reden, aber lassen wir das. Dann haben wir dieses physiologische, panische, ja, das ist also die Angst, die uns ins, wir wollen nicht ohnmächtig sein, wir wollen Angst bewältigen über Aktionismus. Das ist eine ganz uralte Geschichte. Dann organisatorische Bedingungen. Es gab, weiß ich, zwischen Warschau und Hamburg gab es, glaube ich, 20 Zeitzonen früher. Die waren genauer als die heutigen. Aber das war natürlich ökonomisch nicht denkbar. Also die Organisation schaltet Zeiten gleich. Und deshalb haben wir die Naturwissenschaft, die Uhr, die Gleichschaltung. Taktung ist, die aber nicht unserem Rhythmen entspricht. Und die letzte ist eine metaphysische, die erwähne ich nur. Als Philosoph habe ich die Pflicht, das noch zu tun, weil jetzt wird es ganz ernst. Das hat schon die Marianne Kronemeyer gesagt. In dem Moment, wo man es jenseits abgeschafft hat, wird das Leben die letzte Gelegenheit. Und was die letzte Gelegenheit ist, ist halt die Tendenz da, dass man reinpackt, was geht. Nicht? Dass man am Schluss sagt, jetzt lieber tot, ich habe gelebt. Ja? Und das hat viel Konsequenz, aber jetzt hör auf.
Ja, danke. Herzlichen Dank, Herr Professor Heindl. Jetzt weiß ich endlich, warum ich noch ein Schweinsbraten summiert bin, dass ich mich niederlegen muss.
In Amerika ja. Haben sie jetzt, also vorhin in Kalifornien und so, das Bauernapping entdeckt. Das ist, weil es draufgekommen sind, einmal für Hispanier, Mexikaner. Man muss das, die Leute sind frischer gegen Abend, wenn man das Mittag 20 Minuten schlafen lässt. Und das kann man in New York sogar mieten. Ja, Kabinen. Und übrigens auch in der Schweiz. Das ist lustig. In den Schweizer Hotels es gibt Hotels, mal das nur sagen, wo sie nach dem Mittagessen ein Zimmer mieten können auf eine Stunde. Allein allerdings, Schweizer sind das. Und Powernapping ist, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, in Kalifornien erlebt, jetzt kriegen diese Menschen, die ganz ein anderes Zeitverhalten gewohnt sind, kriegen plötzlich den Auftrag vom Boss, CEO, du musst jetzt zum Mittag schlafen. Können Sie sich vorstellen, wie wir es haben im Kindergarten erlebt, nicht? Wie das ist, man plötzlich schlafen muss. Jetzt kommen die, weil Betten gibt es ja sowieso nicht, jetzt kommen die mit den eingerollten Schaumgummi-Matratzen, legen sie nehmen, schreiben.
Er ist gesund, ist wirklich. Also ich mache das auch manchmal. Aber ich habe dazu eine Couch im Büro. Das ist
schon
nicht schlecht. Aber Damen und Herren, super, Damen und Herren, wollen wir jetzt die Diskussion beginnen. Sie kriegen, wenn Sie etwas sagen möchten, ein Mikrofon gereicht. Tun Sie mir vorher irgendwie ein Zeichen geben mit der Hand. Ich versuche, meine Kollegin zu dirigieren. So, wer bricht das Eis? Wer mag die erste Frage stellen, bitte?
Grüß Gott. Gut, ich kann meine Pause medizinisch begründen, aber Gutachten dafür. Wieso erzählen Sie uns das? Das wissen wir im Grunde eigentlich eh alles. Andererseits, wie kann man damit umgehen, wenn man aus gesundheitlichen Gründen zur Verzögerung gezwungen ist? Da fällt man aus der Leistungsgesellschaft raus. Man ist ein Versorger. Man ist krank. Wird in Pension geschickt. Da hat man eigentlich die Chance, zum Leben zu beginnen. Nur wie willst du das machen, wenn jeder sagt, ey, was ist mit dir los? Bringst du keine Leistung?
Danke. Ja, bitte.
Ja, das Sie haben jetzt auch das beschrieben, was wir wissen. ich habe jetzt mir eingeführt, ich kennt natürlich begründen im gesamten Modell Neuzeit, wieso das so ist, wie Sie es schildern. Also Leistungsideologie, Arbeitsideologie und so weiter. Ohnehin nicht bei den Griechen war das ja verboten. Im Mittelalter hat es Arbeitsverbote gegeben zu Feiertagen. Hat übrigens zeitweise 190 Feiertage gegeben im Jahr. So ganz, ja, drei Felder wird schon. Also da hat man nicht, also ganz anders. Ja, das bürgerliche. Natürlich. Aber jetzt, wo's auch noch ernst wird, Arbeitslosigkeit, Pension, wir werden unser ganzes Leben nicht eingeübt in Zeitsouveränität, also in Selbstbestimmung von Zeit. Und das ist umso schwerer, wenn die Zeit, die man hat, entwertet wird, wie Sie es beschrieben haben. Aber es fällt ja auch schon denen schwer. Nicht? Jeder will Selbstbestimmung, Zeit, das ist wunderbar. Und schauen wir einmal nach. Wir haben das nicht gelernt. Und deshalb sagt der Kollege von mir, arbeiten ist leichter als leben. Das ist sehr ernst, die Sache. Ich kann Ihnen das nur bestätigen. Lösungen kann ich jetzt auch anführen, aber nur die Richtung. Ich bin ein Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. Das würde all das, was Sie jetzt beschrieben, sehr stark und sehr rasch verhindern. Aber das müsste man dann noch näher ausführen.
Bitte Fragen? Kepler Salon fällt unter Mitmachsport. Bitte, wem geht's noch nicht? Wem geht's zeitlich aus, dass er Fragen stellt, bitte? Ein bisschen Zeit hätten wir ja noch, ne? Also, was tät man denn jetzt daheim, ne?
Ja, grüß Gott. Also ich hätte schon gern gewusst, wie man eben besser mit der Zeit umgeht. Also ich hätte ganz gern schon einige Tipps, ja, wie man die Zeit verzögern kann.
Konkret. Jetzt wäre mal konkret, Herr Professor.
Deshalb haben wir einen Zeitverein gegründet. Ne? Also Sie sind herzlich eingeladen, Mitglied zu werden, weil da wird auch ausgetauscht und wie man das macht. Ich unterscheide jetzt da zum einmal drei Ebenen. Das erste ist die individuelle. Was kann man als Person machen? Als Person kann man mal beginnen und ich habe das schon vielfach erlebt, dass das was bringt, dass man nämlich ein Zeittagebuch führt. Also einmal eine Woche, zwei Wochen sich wirklich notiert, was habe ich für was, wann gebraucht, gemacht. Und mir wurde, ich habe es bei mir selber erlebt, aber auch von anderen geschildert, dass die überflüssigen Zeiten, die man ja auch sehr oft, ja, das ist ja das, die Wendung Zeit totschlagen. Ne? Das ist ja nicht, das ist eine verdächtige sprachliche Wendung. Also dass man sich das einmal genau anschaut und durchkorrigiert. Ne? Und ich garantiere Ihnen, Sie werden auch drauf kommen, das kann ich mir da sparen. Ja? Und so weiter. Individuell. Wobei ein Kollege, Mitglied des Vereins, also gesagt hat, wie sein Chef ihn da unter Druck gesetzt hat, hat er gesagt, das können Sie mit mir nicht machen, ich bin beim Verein zur Verzögerung dazu. ja, der hat auch gelacht. Aber nachdem es allen so geht, es ist ja, nicht? Der Chef geht es ja genauso, kommt man dann ins Reden. Und das ist jetzt die zweite Ebene. Es hat sich bewährt, wir werden ja dazu oft auch vom Verein her eingeladen, dass man innerhalb des Berufs sich die Zeitgestaltung genau anschaut. Wie macht man das? Und es gibt unglaublich viele leere Kilometer, die man besser verwenden könnte. Nur muss man gemeinsam beschließen, was machen wir dort oder was machen wir da oder was lassen wir weg? Und das setzt voraus etwas, was in den wenigsten beruflichen Zusammenhängen stattfindet, nämlich selbstreflexives Feedback. Man muss sich zusammensetzen und sagen, jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir im Verein werden eingeladen, Gutachten zu machen. Ja? Also hinzugehen und zu schauen, wie man, und dann unsere Rückmeldung zu geben. Aber das kann jeder selber im Betrieb. Ja? Und es gibt genug Abteilungen, die wir beraten haben, wo die Leute sich einmal in der Woche zusammensetzen und sich einmal ihre Zeitgestaltung anschauen. Ja? Und das bringt was. Das ist jetzt im unmittelbaren Kreis. Im globalen habe ich gesagt Grundeinkommen. Also im globalen Bereich sind wir ja nicht sehr einflussreich. Da habe ich auch nach wie vor großen Pessimismus, leider. Weil jetzt kommen ja noch die anderen, die viel radikaler ins westliche kapitalistische System einsteigen und was beschleunigender ist wie ein Schanke-Kapitalismus, können Sie sich gar nicht vorstellen. Also da geht es uns noch gut, sage ich mal. Ne? Und ein Bereich, den ich auch anführe, der früher zu diesen Verzögerungen oder überhaupt zum Bewusstsein über Zeit gebracht hat, das waren früher die Feiertage. Ja? Eigentlich das, was durch die Wirtschaft angeknabbert wird, nicht? Also da Marienfeiertag, dann können wir die Geschäfte offen lassen, und so muss ja durchlaufen, da wird ja auch dran geknabbert, und die Freizeit. Und das Problem der mangelnden Zeitsouveränität besteht auch darin, dass wir nicht mit Freizeit umgehen gelernt haben. Denn dort steckt viel Reserve. Also zum Beispiel Familienkonferenzen machen am Sonntag. Ja, sie zusammensetzen, so wie warten die Wochen. Ja, und da können sie alle aufregen und aufregen. Und ich sage Ihnen, das gibt einen ganz anderen Klick in der Zeitbewegung. Und nicht in der Früh zu überlegen, was machen wir heute? Aha, heute müssen wir das und das und das und das und gleich sich auch in der Freizeit unter diesen Druck setzen. Wir haben nicht so wenig Freizeit. Also, versuche ein paar Antworten auf verschiedenen Ebenen zu geben.
Soweit so klar? Ja, bitte sehr.
Und zwar, Sie haben gesagt, dass man dann diese Zeit besser verwenden kann. Aber was heißt dieses besser verwenden? Also was ist eigentlich eine wertvolle Zeitverwendung? Ja? Also ich glaube, an dem liegt ja ganz viel. Dass ja immer irgendwer beurteilt, das, was du jetzt machst, ist eigentlich Zeitverschwendung. Ja? Oder zum Beispiel, ich weiß auch nicht, warum Sie gegen das Powernapping sind. Das hätte mich auch noch interessiert.
Okay.
Es hat so geklungen, dass Sie das verglichen haben mit dem Kindergarten, und das hat für mich so ausgeschaut, als ob das...
Nein, das war nur der Übergang, ist dort etwas abrupt zum Teil gekommen. Nein, also ich bin sehr für die Siesta. Das ist ja keine Frage, nicht? Weil ja das unserem Rhythmus und Biorhythmus viel mehr entspricht als der durchgetaktete Tag. Also das ist übrigens auch etwas, was man sich anschauen sollte bei sich selbst, wieder auf seinen Körper zu hören und zu schauen, wie reagiert er, was braucht er. Ja? Das ist etwas, was wir auch verlernt haben, wenn wir gleich zum Arzt rennen. Nicht? Das ist ja auch völlig falsch, anstatt dass man mal schaut. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist ganz zentral, nämlich die Frage, was ist wertvolle Zeit? Nicht? Ich rede jetzt gar nicht über das, wer bewertet denn das? Nicht? Weil das ist klar, weil die im Rahmen des Systems sind, wissen genau, was nützliche und was nicht nützliche Zeit ist. Das entspricht auch unserem Modell Neuzeit, also dem ganzen ideologischen Zusammenhang. Nicht? Da hat er angefangen, dass man Zeit nicht verschwenden darf. Nicht? Das ist Müßiggang, ist aller Laster Anfang. Ja. In Griechenland war das ganz anders, da war die Muse das Erstrebenswerteste für den Menschen. Muse hat übrigens auf Griechisch Schule geheißen, davon kommt die Schule, ne? Also da hat sich was verändert. Und da kann ich Ihnen, ich meine, leichter haben es die, sage ich jetzt, die noch in, sagen wir, religiösen Zusammenhängen hier ihren Feiertag haben, ihre Gemeinschaft haben, und das einen gewissen Wert findet. Nur das ist immer mehr Schwungstufe. Ja? Und sorgen ja auch die Kirchen dafür, dass wir uns das zum Teil abgewöhnen. Weil ja diese Frage auch nicht beantwortet wird, die Sie gestellt haben. Aber es ist zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich gemeinsam überlegt, was ist denn für uns wertvoll. Ja? Und das kann man in Familien zum Beispiel. Oder im Freundeskreis. Was ist uns ein Wert? Nur die Frage wird ja gar nicht gestellt, gemeinsam. Da fängt es schon an. Und meine Meinung ist, in unserem werterelativistischen Zeitalter ist man dazu aufgefordert, sich Werte selbst zu setzen. Und das wird auch nicht erspart bleiben. Wir kriegen es nicht, weil wir kriegen schon das, was nicht wert ist. Ja? Aber das kriegen wir. Aber was wertvoll ist im Sinn dessen, des Innehaltens, des Aussteigens aus dem, ja, die Erfahrung, viele Erfahrung dessen, was wir sind, sage ich jetzt als Philosoph. Was wir sind. Das, wir kommen ja kaum zu uns. Das ist so, wie der Spruch, muss ja schrecklich sein, wenn ich in mich gehe und ich bin nicht daheim. Ne? Und das ist die eigentlich häufigere Situation.
Okay, danke, bitte.
Was Sie schildern, scheint mir auch das Ergebnis eines sehr individualisierten Verständnisses von Zeit. Und ich frage mich, ob da nicht auch Ihre Zunft, die Philosophie, etwas dazu beigetragen hat, den Menschen sehr stark als Individuum zu sehen, als Individuum, das sich dann unter den Gesetzen der Ökonomie und der Technologie auch zu optimieren hat. Und ehrlich gesagt, wenn der Ratschlag dann lautet, jetzt muss ich mich zeitmäßig auch noch optimieren, individuell optimieren, ja, das erhöht mir eher den Stress. Also ich habe, während Sie zuerst erzählt haben, kurz dran gedacht, ich habe gestern ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Ich komme vom Bauernhof und wir haben meinen Eltern beim Erdäpfelglauben geholfen. Das Witzige war, eine Tätigkeit, die wir als Kinder natürlich gehasst haben, gestern war das viel zu kurz, weil es so lustig war, das als ganze Familie gemeinsam zu tun. Und es war schade, dass der Erdäpfelacker zu klein war für das, was wir eigentlich da an Zeitlust auch empfunden haben. Und meine Frage, die daran anschließt, ist, hat die Verzögerung der Zeit und das Empfinden von Zeit oder das sinnvolle Empfinden von Zeit nicht auch viel mehr mit Gemeinschaft zu tun, als wir bisher meinen? Und wäre es nicht auch, jetzt an Sie als Philosoph gefragt, eine Aufgabe der Philosophie, diese Verbindung von Individuum und Gemeinschaft neu zu definieren, also der Rückgriff auf das Alte, wie das früher war, und diese Form von Vergemeinschaft, die haben wir ja auch sinnvollerweise hinter uns gelassen, weil sie mit sehr viel sozialem Zwang verbunden war. Aber wie können wir das jetzt, wie können wir in ein neues Verhältnis zueinander kommen, sodass das, der individuelle Druck auch im Punkto Zeit sich etwas auflöst und die Sinnhaftigkeit, die aus der gemeinsam verbrachten oder gestalteten oder wie immer genützten Zeit entsteht, dass das wieder eine neue Form, ein neues Bild auch bekommt.
Danke sehr.
Ja, also das trifft, ja, ich kann dem allen nur zustimmen. Ich habe das selbst erlebt, ich fange vielleicht auch vom Bauernhof an. Welcher Unterschied es macht, ob wir gemeinsam arbeiten, und früher waren wir dazu gezwungen. Ja, so. Wenn ich denke, was so das Heuereinführen war, keine Maschinen, also ich kenne das sehr gut, die Zeit. Aber man ist zusammengesessen, man ist bei der Jausen gesessen. Durch die Maschinisierung, die kapitalistische Ökonomisierung auch der Landwirtschaft, ist ja der Individualismus dort auch eingezogen. Ja, also wenn ich sehe, wie ein Bauer mit dem Traktor, mit dem Scheinwerfer in der Nacht fort, weil er ein Nebenerwerbsbauer ist, dann verstehe ich auch seine Traurigkeit. Und ich erlebe am Land sehr viel Traurigkeit, dass das verloren gegangen ist. Also das ist einmal die eine Seite, bestätige ich. Und Sie haben aber auch zugleich gesagt, man kann in die alte Gemeinschaft nicht mehr zurück. Ja? Und jetzt zum Individualismus. Das hat zwei Seiten. Die eine, Sie haben die negative geschildert, bin ich auch Ihrer Meinung. Es ist ja überhaupt ein Luxusphänomen, sagen wir es einmal so, dass wir so individualistisch sein können. Ja, das ist eine europäische Erfindung, findet man auch sonst in anderen Kulturen so nicht. Negative Seite. Die positive Seite ist die der sittlichen Autonomie, sage ich jetzt als Philosoph. Also keine Zwangsverpflichtung mehr zu werten, sondern die Pflicht Selbstbeurteilung von Werten. Und das ist
Also, wenn man es klassisch sagt, der Gewissensbegriff. Ich muss mir meiner selbst gewiss sein können. Ja? Und das muss ich bei mir ausmachen können. Das ist die Seite, die ich auch für unverlierbar halte. Das heißt, wir haben hier zwei Seiten des Individualismus und ich glaube, ich würde mich als Philosoph dagegen wehren, zu sagen, da ist die europäische Kultur einen Irrweg gegangen. Ich bin überzeugt, diese, auch durch die Globalisierung übrigens, diese Individualisierung wird auch woanders in anderer Form kommen. Nun aber eine andere Diagnose, die ich geben kann, vielleicht zählt da noch eine Geschichte, ausnahmsweise nicht wissenschaftliche. Am Kennedy Airport wurde vor 30 Jahren eine Kundenbefragung durchgeführt am Flughafen und da ist signifikant ein negatives, also eine negative Seite vorgekommen und das war die, das Warten beim Gepäckband, beim Belt aufs Gepäck. Ich weiß nicht, wenn Sie fliegen, möchte man weg und nicht da schon wieder warten und warten. Man machen sie ja zum Teil schlau, nicht? Die lassen das Belt anrennen, da sagt man, jetzt kommt's, dann stellen sie es wieder ab. Also, solche Erscheinungen. Und die haben das in New York, so gut es ging, gelöst. Und sie wären nicht draufgekommen, ich bin auch nicht draufgekommen, wie? Sie haben die Ausstiegsstellen der Flieger möglichst weit vom Belt, ja, damit man halt dabei gehen müssen, ja, oder auf Rolltreppen fahren, und wenn man dann hinkommen ist, war es da, bald und, und das war Zufriedenheit. Und jetzt kann man sagen, was heißt das? Das heißt, und ich werde gleich auf Ihre Frage, das ist ein bisschen ein Umweg, aber gehen ist leichter als warten. Vor ein überraschendes Warten. Und das ist genau diese Sache, dass wenn wir überraschend warten müssen, werden wir plötzlich auf uns selbst als Individuum zurückgeworfen. Ja, und so eine plötzliche Pause kann unter Umständen das Einfallstor unangenehmer Gedanken sein. Oh, was habe ich da, was habe ich da? Außerdem leben wir ja in einer Versäumnisgesellschaft, jetzt muss ich warten, jetzt was versäume ich alles oder was könnte ich alles tun und so weiter, das ist der andere Druck. Aber mein Befund ist, das was ich auch der Kollegin zuerst gesagt habe, im Grunde hält man die Autonomie eh nicht aus. Also im schlimmsten Fall kommt man halt ins Grübeln. Und was fällt einem da ein? Naja, das, was uns alle betrifft. Im Nichts der Pause fällt einem der Tod ein. Das Ende. Unsere Endlichkeit. Und ich sage, also wenn ich, und deshalb bin ich auch sehr vorsichtig mit Individualtipps der Wertsetzung und Selbstreflexion. Ich glaube, dass man dafür Gemeinschaft braucht. Die muss man aber erst neu erfinden. Wir haben sie in sehr oberflächlicher, peripherer Form. Aber Ihr Erlebnis, das Sie geschildert haben, ist eine Intensivierung, die wir uns selber schaffen müssen. Es wird uns nicht mehr geschenkt. Und alles Mögliche ist dagegen und unsere Diversifizierung und Zerstreuung der Personenkonsum zum Beispiel ist ja auch eine Flucht vor der Einsamkeit der Individualität.
Danke, bitte sehr.
Sie haben gesagt, das Verschwinden des Glaubens an das Jenseits bringt die Leute dazu, ins Diesseits zu viel zu packen. Nach meinen Beobachtungen kann aber auch die Hoffnung auf das Jenseits verhindern, sich um das Diesseits ausreichend zu kümmern. Und diese Erfahrung habe ich in der Arbeit mit alten Menschen, eigenen Familien sehr oft gemacht, dass ich wirklich zornig geworden bin, zu sagen, da geht eh nichts mehr und da ist alles verloren, nachher wird es später. Und ich, meiner Meinung nach, ist diese Hoffnung auf das Jenseits noch viel zu stark da und wird in verschiedenen, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern allen möglichen Religionen oder was sich so nennt, eigentlich eher wieder stärker. Je schlimmer es hier wird, umso stärker wird nach meiner Beobachtung wieder die Hoffnung auf das Jenseits und das halte ich für ganz gefährlich.
Okay, danke sehr.
Ja, wenn aus meinen Ausführungen hervorgehen hätte können, dass ich für die Wiedereinführung des Jenseits bin, dann möchte ich das absolut dementieren. Wir haben andere Formen des Jenseits, zum Beispiel Terrorismusangst. Also so ist es nicht, dass man das säkular einmal, nicht? Gehen wir ganz schön mit, weil das Jenseits ist eine manipulative Möglichkeit größter Ort. Nicht? Und das war ja auch dort, wo man nicht neuzeitlich noch im Fortschritt gelebt hat, hat man durch Jenseits getröstet, und getröstet heißt, man, nicht, das, wenn man weiß, es kommt das Paradies nachher, wenn man halbwegs gelebt hat, ist das sowohl manipulativ gut zu benutzen, als auch man sich ums irdische Jammertal nicht zu kümmern braucht. Das ist eine kurze Passage. Die Ewigkeit ist lang, besonders am Ende, sagt der Woody Allen. Also, ich kann ihren Zorn da gut verstehen, und ich halte auch nichts davon, dass man das jetzt wieder einführen oder nahelegen will, weil das auch gar nicht christlich ist im Übrigen. Das müsste ich jetzt näher ausführen. Das ist nicht christlich. Nein. Das Christentum spricht von der Auferstehung des Fleisches. Das ist was ganz was anderes als diese Unsterblichkeitsfantasien. Und dieser Realismus hat sich auch in den Kirchen noch nicht ganz durchgesprochen.
Oder wie der Roland Neuwirth singt, ne, der Schrammelsänger aus Wien, das Sterben war ja eh recht schön, nur immer wieder dieses Auferstehen.
Ja. Ja, also, es ist ja. Gegen Sterben hätte ich ja nichts, ich möchte nur nicht dabei sein. Ne?
Na, ich wollte nur dazu noch sagen, ich habe Sie eh richtig verstanden. Ich habe nicht gefunden, dass Sie das richtig finden, aber es ist sehr stark zu beobachten. Diese Flucht in die Hoffnung auf das Jenseits.
Ja, naja, je schwieriger, je ohnmächtig man im Diesseits wird, umso mehr kommen diese Hoffnungen auf.
Ich würde gerne Sie noch fragen zum Thema Prokrastination. Diese Art von, man beschäftigt sich mit Dingen, die nebensächlich sind, um die tatsächliche Arbeit, die man machen soll, so weit wie möglich hinauszuschieben. Mir geht's oft so. Und ich komme dann zu dem Gedanken, der mir sagt, ja, vielleicht war für diese Arbeit die Zeit noch nicht reif.
Ja? Das ist eine herrliche Selbstberuhigung.
Was sagt die Anamnese jetzt meines Falls?
Naja, da gibt's zwei, sagen wir auch, bei Menschen prägungsbedingte Ursachen. Die einen haben halt überhaupt Schwierigkeiten mit, also ich weiß ja nicht, welche Arbeiten das sind, die sie da aufschieben, aber manche denken sie, das Schicksal spielt für sie Erledigung. Und das ist ja manchmal nicht falsch. Ne? Sagen, jetzt lass ich es einmal liegen.
Ja, die Erfahrung sagt ja, dass sie 50% der Dinge von selbst erledigen.
Selbst erledigen.
Ne? So ungefähr.
Das ist, und da kann diese Flucht durchaus einen Sinn haben. Ne? Es ist aber natürlich eine Flucht vor unangenehmen Sachen, Entscheidungen, auch, das wissen wir, das ist ja auch ein. Dann gibt es aber Leute, und vielleicht gehören Sie da dazu, die brauchen damit so was gut erledigen Stress. Ja, also die schirmt das, sagt, ach, ja, und dann kommt alles zusammen. Aber es geht. Die brauchen, weil sonst ist eigentlich Fahrt. Ja, also ich weiß nicht.
Ja, Adrenalin ist was Feines, ne?
Ja, das ist, also wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber wie gesagt, da müssten wir jetzt über persönliche Prägungen auch noch sprechen, die hier unterschiedliche Verhaltensformen zu
geben. Ja, aber ich denke mir eher die Frage, ob die Zeit jetzt reif ist. Ne? Das kann es ja auch geben. Ne? Zu sagen, jetzt sich in der Früh hinzusetzen und sich, was weiß ich, einen Essay aus den Rippen zu schneiden oder zu leiern, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sondern das geht vielleicht dann erst am Nachmittag oder erst am Abend oder wie auch immer. Ne?
Ja, überall dort, wo es, sagen wir, um kreativere Sachen geht, das braucht eigenrhythmische Zeit, das wissen wir. Also, ich kenne jetzt da die unterschiedlichen Zeitvorstellungen und Modelle, aber das möchte ich mir da sparen. Sie können sich nicht zur Kreativität zwingen. Das ist wie genauso, wenn man sagt, jetzt sei spontan. Ne? Das geht nicht.
Ja, das sei einmal glücklich, ne?
Ja, na, also, und das muss reifen. Also, wenn ich, so wie hier, nicht, weiß ich, einen Monat vorher war es ungefähr, wie angefragt wäre, da setze ich mich auch nicht gleich hin und sage, schreibe jetzt was, nicht? Sondern lass das einmal, überlegen wir das, schau mal an, was ist das, dieses Kepler-Salon, machen wir da so meine Vorstellungen, lass das hin und her schweben und dann mache ich sowas wie heute. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Aber
ja. Darf ich vielleicht noch eine Nachfrage stellen zum Thema Individualisierung? über die wir doch jetzt schon viel gesprochen haben, aber mir kommt immer so die Frage in den Kopf, ja, wem nützt denn dieser Prozess eigentlich? Ja? Cui bono Individualisierung? Gleich. Wer hat denn da Vorteile davon?
Ja, wenn man schaut, was der Ursprung, einer der Ursprünge des Individuums, des Individualismus ist, so war das die Aufhebung der Landwirtschaft in die Manufaktur oder den Übergang. Ne? Und mithin auch das Eindringen des Handelskapitals in die Produktion, wo man angefangen hat zu rechnen. In einer Gemeinschaft, in einem Team, wissen wir heute, nicht? Man weiß ja nicht, wer da, es gibt, nicht? Man ärgert sich über Trittbrettfahrer, die die anderen arbeiten lassen, aber ansonsten, wenn ein Team wirklich gut zusammenarbeitet, weiß man ja gar nicht, von wem jetzt welche Leistung kommt. Das haben wir oft, also ich bin ein Gruppendynamiker auch, erfahren, wenn wir nach irgendeinem Ergebnis Teams fragt haben, von wem ist das gekommen, haben sie es nicht gewusst. Aber die Manufaktur und später natürlich die Industrialisierung braucht das Individuum. Der cui bono, den nutzt es. Es nutzt auch hierarchische Verfasstheit und Macht, weil das Individuum gegenüber der Organisation das Schwächste ist, was es gibt. Ja, also, deshalb waren ja bis 1860 in Österreich 70 Vereine verboten. Ja, weil das Vereinsverbot, Vereine sind gefährlich. Weil da rotten sich welche zusammen. Alle Revolutionen beginnen mit Zellbildungen. Al-Qaida funktioniert so. Ja, also, Individuum ist das Schwächste. Und wir wissen es ja auch aus der Wert- und Ethik-Diskussion. Wann hat man schon den Mut, sich auf sein Gewissen zu berufen? Ne? Das ist ja schon ein Anlass. Ich würde sagen, also nach meinem Gewissen geht das nicht. Ne? Das muss man sich erst einmal trauen. Weil man gibt plötzlich eine unhinterfragbare Autorität da preis, die ja herausfordernd ist. Ne? Der Erste, der das gemacht hat, ist dafür ans Kreuz geschlagen worden. Ne? Als Individuum. Nicht? Wir haben ja Geschichte, wir können das ganz gut ableiten. Also es gibt viel, das war so cui bono. Andererseits kann man sagen, in gewisser Weise hat es uns auch genützt, aus diesen Zwangsverhältnissen herauszukommen und eine Ökonomie zu entwickeln, die uns da so sitzen lässt und über das Thema reden. Also, das ist ja nicht nur was Schlechtes.
Richtig. Ich wollte ein bisschen so abzielen auf das, was heute Werbung ist, was heute Massenmedien sind. Der individualisierte Mensch ist ja auch der durch solche Strukturen am leichtesten lenkbare, oder?
Ich habe gesagt, also Konsum, Werbung und so weiter sind auch, nicht nur, aber auch ein Fluchtort der einsamen Individualität. Ja, so ein Fluchtort. Und je mehr man individualisiert, umso mehr. Aber das geht jetzt dann durch. Nicht? Da können Sie genauso über Sekten und so weiter reden. Es gibt eine Menge Angebote. Das verheerendste Angebot als Flucht aus dem Individualismus war immer der Faschismus. Nicht? Wenn Sie anschauen, bis nur in die DDR hinein, der ganze Staat als Gruppenorganisation aufgebaut. Ja? Warum? Weil die individuellen Defizite ab Beginn der Neuzeit, Manufakturen, Auflösung der Dorfgemeinschaften, Auflösung der Gilden, und jetzt wird die Familie aufgelöst. Ja, das heißt, wir haben eine ganze Geschichte der Auflösung von solchen Gruppenstrukturen, wo Freundschaft, Vertrauen und all das stattfindet, weil das ist in Organisationen, gibt es das nicht. Ich kann nicht einer Organisation nur vertrauen, wenn ich keinen Mensch kenne. Ja, also das ist an das gebunden und je mehr man das auflöst, umso größer die Defizitgefühle. Und diese Defizitgefühle sind ausnützbar. Schauen Sie, was am nach dem 11. September mit dem amerikanischen Patriotismus, das ist eine reine Gruppenfantasie. Ja, und das finden wir vielfach, diese Manipulationsmöglichkeiten, quer durch die ganze Gesellschaft, und das ist eine große Gefahr, und darum sage ich, der Faschismus schläft nicht. Ja, also schauen, aufmerksam sein. Aber es ist eine Antwort auf Defizite. Und wenn die ganze Fremdenfeinde, kann man alles ja dazu nehmen. Ja? Das sind alles Gruppenfantasien. Die Jubiläen in Unternehmungen, nicht? Wo man dann auftritt, die schönen Reden, die da heißen, mit den Wendungen, wir sind alle eine. Was? Wir sitzen alle im gleichen Boot, sind alle eine große Familie und so. Das geht durch. Das sind alles Gruppenfantasien, weil die Organisationen sich schwer tun mit Identifikation emotionell. Aber wenn uns das dauernd weggenommen wird, dann kriegen wir Antworten von den Sekten über Faschismus bis hin zu einer ungesteuerten Wahnwelt, die ja so tut, als könnte ein Individuum was wären durch Besitz. Das ist die Veräußerung der Individualität. Da werde ich sichtbar. Das gehört mir.
Okay, bitte sehr.
Das gefällt mir jetzt einmal, dass Sie als erstes Beispiel für Faschismus gleich die DDR nennen. Und das ist nur nebenbei. Ich wollte eigentlich einen Einspruch anbringen bezüglich Ökonomie, also Verzögerung der Zeit, dass das nicht wirtschaftlich sein soll, wenn man jetzt zum Beispiel die Nachhaltigkeit oder, ja, man kann es ruhig von der Ökonomie her sehen. Was hat das für einen Effekt, dass wir immer schneller, immer spezialisierter sind? Die Alten schickt man in die Altenheime, die Kinder schickt man in die Kinderkrippe. Die Frau muss mitarbeiten, damit es sich ökonomisch ausgeht. Und das kostet alles amortsmäßig mehr Geld, Wert, Kraft, Substanz. Weil die Alten in die Altenheime, die könnten ja auch noch was tun. Nur die werden, ja, und die im Kindergarten, das kostet auch wieder Arbeitskraft. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Idee, das gemeinsam Leben, mir fällt jetzt der spezielle Name nicht ein, wo so generationenübergreifendes Wohnen. Wollte ich mich in Linz erkundigen, wo es das gibt, ob es das gibt, keiner weiß was, keiner kennt das, wo ist denn das? Dabei hätte man die Modelle schon 20, 30 Jahre weiter, kann ich nicht zurückdenken, also was aus eigener Erfahrung ist. Also ich finde es schon sehr wirtschaftlich, ein sehr wirtschaftliches Denken, wenn man den Verein zur Verzögerung der Zeit ernst nimmt. Management-Schulungen und so, das Powernapping und das ganzen Sachen, das wird ja alles geschult, die ganzen Manager zahlen ein Schweinegeld, dass da Kurse machen. Ja, das sind alles Binsenweisheiten. Wenn man da ein bisschen überlegt und von der Vergangenheit lernt, von der Großfamilie,
Entschuldigung, könnten Sie Ihre Frage präzisieren? Geht es jetzt um generationsübergreifendes Leben? Sollte man auf das Antwort geben? Oder
ja, ich muss mich entschuldigen, ich habe so viele Fragen, das ist eine ganze Diskussion, aber über die Wirtschaftlichkeit diesbezüglich, was ich angesprochen habe.
Okay, alles klar.
Naja, ich habe einerseits über die Wirtschaft, die Ökonomie, Betriebswirtschaft geredet, aber das, was Sie ansprechen, die Altenversorgung als Beispiel, ja, das ist ja nicht, also da kann man jetzt wieder sagen, typisch Ausgriff neoliberaler Ökonomie, das muss sie auch rechnen, ja, die Altenversorgung. Ja, das ist das eine. An sich ist das nicht eine Sache der Wirtschaft. Ja, überhaupt nicht. Ja, das Zurückziehen des Staates aus seinem eigentlichen Geschäft, ja, weil das ist ja eine Folge der Dominanz, dass das alles, nicht, dass man jetzt dann wieder die Privatbonus auszahlt und so. Also es gibt ja ganz miese Entwicklungen. Gibt's da. Und was jetzt das Zeitthema betrifft, so jetzt abgesehen von dem, was hier Tradition ist, dass man eben traditionell ältere Menschen einfach schlicht nach wie vor abgeschoben hat, beziehungsweise ihnen nicht die Möglichkeit der Aktivierung gegeben hat. Weil jetzt in einem Beispiel wirtschaftlich so, hat mir der Kollege Stotter von der Diakonie in Weihern unlängst erzählt, ja, der vom Delatour. Er hat gesagt, wir haben in unserem Konzept der Altenversorgung Aktivierung. Nicht? Also nicht jetzt, dass ich so Wort in Worte soll des Todes verkommen lassen, sondern Aktivierung. Die kennen ja auch noch was und so weiter. So, und was heißt das? Dass die Pflegestufe, da gibt es ja 5 oder 6, herabgesetzt wird. Das heißt, die kriegen weniger Geld, wenn die aktiv sind. Ja? Ich sag, ja, soll ich das jetzt nicht? Die kommen also in eine blöde ökonomische Schere da rein. Nicht? Jetzt müssen sie schwindeln oder sonst was. Aber jetzt, Und genau. Und ein letztes mit der übergreifenden. Ich habe schon 30 Jahre her sein, habe ich versucht, mit einem Kollegen zusammen ein genossenschaftliches Altersheim zu gründen. Ja, in Burgersdorf übrigens. Weil man gesagt hat, ja, also da wäre das nicht, also die Genossenschaft hat doch die Alten aus, was können sie dort einbringen und aktivieren und nicht nur sitzen und gepflegt werden. Das war jetzt gescheitert und ich sage dann die zwei Gründe. Der eine Grund ist der, ich war damals 50 oder was, nein, nur jünger, aber ich gesagt, eigentlich müsste ich mich jetzt schon einkaufen. Das ist irgendwie, will man ja da nicht. Ne? Und das zweite war, die Alten wollen nicht mit den Alten zusammen sein, sondern generationsübergreifend. Und das ist ja berechtigt. Also ich weiß, ich bin ja so froh, dass ich nur als aktiver Lehrer mit Studenten was zu tun habe, weil was ich da dauernd erfahre, gibt mir allerweil einiges zu denken.
Natürlich. Ja? Bitte.
Könnten Sie bitte nochmal das näher erläutern? Am Anfang von Ihrem Vortrag haben Sie gesprochen über den Zukunftsbegriff. Dass das im 15. oder 17. Jahrhundert, also davor noch nicht gegeben hat. Und das würde mich nun eher interessieren, ob Sie das noch ein bisschen ausführen könnten.
Ja, also in den zyklischen, nicht, also mit der Uhr da, mit dem Runden, ist die Zukunft unnötig, weil es kommt immer wieder dasselbe. Ja? Dann ist die Zukunft, also man denkt, also ich verkürze ein bisschen jetzt, über lange Zeiten menschlicher Entwicklung denkt man in die nächste bzw. übernächste Generation maximal. Einen weiteren Horizont gibt es nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Jenseits oder Gott. Ja, das heißt, die Zukunft, diese Zukunft ist nicht eine irdische. Die ist, ja? Und deshalb darf man auch mit der Zeit kein Geschäft machen, nicht? Weil die Zeit ist bei Gott und ein Geschäft ist des Teufels. Zinsverbot zum Beispiel. Und dann mit der Säkularisierung, ja, hat man die Zukunft als irdische geöffnet. Das heißt, ich bin nicht nur in Generationen, sondern wir müssen fortschritten, heißt ja, Zukunftsperspektiven mit einbeziehen. Und das begann erst tatsächlich in breiterer Wirkung im 17. Jahrhundert, nachweisbar. Ja. Also diese Öffnung in die lineare Zukunft. Für die unendliche Zukunft war früher eine Sache der Heilsgeschichte. Und plötzlich fangen die Menschen an zu sagen, das ist unsere. Und nicht nur die von irgendwem. Und das Problem haben wir bis heute nicht bewältigt, weil wir wissen, dass wir die Geschichte machen. Ja, also auch die Zukunft in dem Sinn. Aber wir sitzen da relativ ohnmächtig vis-à-vis. Ja, das heißt, die Zukunftsangst ist eine Angst, die wir durch Aktivismus in der Gegenwart bekämpfen. Und wenn ich vielleicht jetzt noch was über die Wissenschaft, auch die ganze Prognostik in der Wissenschaft, ist der Versuch, sich einer Zukunft zu versichern, von der man nichts weiß. Und daher, nicht, wenn es den Felderer Herrn, meinen nationalökonomischen Freund, den ich nicht ausstecken kann, der immer wieder dasselbe sagt, ne? Die haben mit Prognosen und so, also wie man zum Beispiel derzeit die Experten, die uns da eingeritten haben, dauernd als Experten für den Ausweg interviewt, das ist mir nach wie vor unverständlich, aber da müssen die Medien das tun.
Es gibt momentan keine anderen. Ich habe mir angeschaut, ernsthaft auf Ihre Frage zu antworten, die Verlagsprospekte der nächsten Saison. Und so diese Sachen, sozusagen die prognostischen Titel, sind alle weg. Es gibt keinen. Also momentan kommt mir vor, als hätte keiner eine Antwort oder hätte keiner den Mut, in die Zukunft zu schauen, dass es so unsicher ist.
Also da hätte ich gern was dazu sagen, weil das ärgert mich immer. Deshalb nicht, weil die Menschen sich abgewöhnt haben, in Alternativen zu denken. Also die sitzen im System und können nur mit ihren Daten da herumschaufeln, aber zum Beispiel über Grundeinkommen, über das wird bei der katholischen Sozialakademie diskutiert. Ne? Oder dass man jetzt in der Krise des Finanzmarkts sich endlich einmal dieses System übersteigend die Frage stellen muss, ob ab einer gewissen Höhe Privatkapital verboten gehört. ganz schlecht. Ja, so. Das denkt keiner. Das ist nicht drin im System. Und das ist das ja. Wir haben genug Alter. Wir haben ein Buch geschrieben über alternative Ökonomie im Jahr 96. Steht viel drin. Wird nicht rezipiert. Aus dem einfachen Grund, weil alle die, die was zu reden haben, vom System eingefangen sind. Im eigenen Gefängnis. Und darum wissen sie auch nicht, was der Ausweg ist.
Ja, gibt es noch Fragen? Eine Runde könnte man noch machen, kurz, ansonsten würde ich, sonst würde ich auf das Individuelle verweisen. Der Herr Professor Heindl ist noch da, der Kepler-Salon ist noch bis 13 Uhr offen, also wenn Sie noch plaudern wollen, tun Sie es bitte. Damit darf ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Professor, für Ihre Ausführungen und bei Ihnen für Ihre Mitarbeit und für Ihre Diskussionsbereitschaft und Aufmerksamkeit. Die möchte ich jetzt noch ganz kurz benutzen, um Ihnen anzukündigen, worum es geht in den nächsten Veranstaltungen, nämlich am Montag, dem 15. This is a man's world, Frauenkarrieren in Männerdomänen. Zu Gast wird sein die Sabine Kösseki, sie ist Professorin an der TU Wien und ist da zuständig auch für die Gender-Sachen. Montag, 22. August, was kann man am Himmel beobachten? Vortragender ist Herbert Raab, Obmann der Linzer Astronomischen Gemeinschaft und Consultant der Internationalen Astronomischen Union. Infomaterial über den Kepler-Salon kriegen Sie hier vorne und hinten, liegt auf, bitte, das neue Quartalsprogramm ist auch da. Und damit noch einmal herzlichen Dank bei Ihnen. Herzlichen Dank bei Ihnen. Nützen Sie noch unsere Frühstücksmöglichkeit, Butterbrot und Kaffee hinten an der Bar. Und damit wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Danke sehr.
Darf ich mich auch noch bei Ihnen bedanken. Ich habe sehr viel Aufmerksamkeit gemerkt und freue mich darüber. Und lade Sie herzlich ein, als Mitglied in den Verein zu kommen. Zahlt sich aus. Beim Stuttgart, übrigens, das habe ich nicht gesagt, da bin ich immer stolz drauf. Beim Bahnhof Stuttgart 21, Sie wissen, was da für Theater ist, sind mehrere Artikel in der Stuttgarter Zeitung erschienen, warum man den Verein nicht vorher beigezogen hat.
Ah ja. Informieren Sie sich www.zeitverein.com. Danke sehr. Yeah.